Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 vom Was denkst du denn Podcast. Hier ist Nora Hespers
und Rita Molzberger.
Hallo. Ich hatte vor kurzem von meiner Redaktion bei Deutschlandfunk Nova den Auftrag, was über ein völlig überzüchtetes Pferd zu machen, das aussieht wie ein Seepferdchen eigentlich inzwischen, weil die Nase ganz schmal gezüchtet ist, die Nüstern sind ganz groß, also die Nasenlöcher, die Augen sehen aus, als würden sie fast aus dem Kopf rausfallen und die Besitzer haben dieses Pferd als nearly perfect beschrieben, das war in den USA, also ein Araberpferd in den USA gezüchtet, und zwar so krass gezüchtet, dass die Merkmale des Arabers ja doch krass übertrieben sind. Es sieht wirklich aus wie ein Disney-Comic entsprungen, und ich sollte dann einschätzen, was das für eine Qualzucht ist. Und das Problem an der Geschichte ist, die Tierärzte sagen, sie vermuten, dass das Pferd vielleicht nicht genug Luft bekommt, aber man kann das noch nicht so richtig belegen, weil davon gibt es noch nicht genug, man kann das nicht untersuchen, weil das Pferd auch noch so jung ist. Aber ist für Pferde jetzt nicht so ganz unerheblich zu atmen, das sind Lauftiere, die müssen rennen und es ist schon wichtig, dass die genug Luft bekommen. Im Nachgang haben wir dann bei Deutschlandfunk Nova mit Rita gesprochen, weil mit Rita uns mal erklärt, warum macht der Mensch das eigentlich? Warum züchtet der Mensch? Und ich würde sagen, damit kann Rita gleich mal einsteigen. Warum machen wir das? Warum züchten wir? Wo hat das angefangen?
Ja, also erklären kann ich das natürlich nicht, ne? Man fragt es sich gemeinsam und man kann es sich aus unterschiedlicher Perspektive fragen. Und angesichts dieses Bildes habe ich auch gedacht, warum? Aber ja, wir haben dann relativ früh angefangen, also zunächst mal gefragt, was ist denn überhaupt Zucht und Auswahl? Wo beginnt das auch? Ist das schon bei der Sesshaftigkeit, wenn ich versuche, möglichst die Tiere zu vermehren, die möglichst viel Ertrag bringen? Oder welches ist das Phänomen, um das wir uns eigentlich kümmern? Dann sind wir gekommen über die Stufe, ja, so um 1700 rum, wo das vor allen Dingen in der Botanik dann in wurde. Also langsam, als der Kram losging mit der Genetik und den Erbsen und dem Mendel und so weiter, da wurde ja dann einfach, weil die Gesetzmäßigkeiten auch besser verstanden wurden, auch sehr viel experimentiert, gerade im Pflanzenreich, Rosenzüchtung und all das. Und das sind Dinge, über die wir uns tendenziell weniger aufregen, glaube ich, weil es so eine Art Spezizismus gibt. Oder weil, da sprachen wir auch drüber, so ein Funktionsargument in Gang gebracht wird, dass wir damit mehr Ertrag haben, mehr Leute auf der Erde versorgen können, wenn wir das Getreide gut züchten. Und über diese Schiene sind wir dann letztlich in die Fragen dieser rein ästhetischen Züchtungen gekommen, die ja nicht so weit weg sind vom Rosenzucht oder so. Also es ging da jetzt nicht um Funktionalitäten oder besseres Überleben oder sonst was, sondern um das Gefallen für den Menschen. Und sehr schnell stellte sich schon auch die Überzeugung ein, naja, es macht auch ein bisschen Spaß, so eingreifen zu können und es dann auch zu tun, ne?
Ja, also ich habe mich das tatsächlich auch gefragt und ich habe mir überlegt, dass es natürlich wahrscheinlich ganz früh angefangen hat, ja, ne, zu züchten, aber nicht im Sinne von zu züchten, sondern also Hunde zu züchten als Begleiter, als Jagdbegleiter, ja, und so, war für den Menschen sinnvoll, weil zum einen wahrscheinlich Schutz, mhm, ja, vor irgendwas, die haben Fähigkeiten, die wir nicht haben. Mhm. Ja, also die hören besser, die riechen besser, das hat der Mensch sich zu Nutzen gemacht, indem er sich mit den Tieren angefreundet hat, sozusagen. Ja, das sind ja häufig soziale Wesen, also die Tiere, mit denen wir sozusagen, die wir domestiziert haben, haben Sozialverhalten, sind in Herdenverbänden, so dass sie Kommunikation grundsätzlich verstehen und der Kommunikation gegenüber aufgeschlossen sind. Wie da Katzen reinkommen, weiß ich übrigens nicht. Von denen würde ich das jetzt nicht behaupten.
Das ist für uns Kommunikationsgestörte. Wir wollen auch Kumpanen haben. Nicht, dass ich jetzt ein Katzenfan wäre, nein, unbedingt, aber.
Ich mag alle Tiere, die mir freundlich begegnen, da bin ich.
Mag die sogar manchmal, wenn sie unfreundlich sind.
Ja, dann lasse ich sie halt in Ruhe, aber es wäre jetzt kein, also ich bin jetzt nicht dieser entweder Katze oder Hund, ja, wenn die freundlich sind, dann sind sie mir beide recht. Ja. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, also am Anfang war es, glaube ich, mehr so, dass man sich bestimmte Eigenschaften zu Nutzen machte und sozusagen sich ergänzte als Mensch, also aufmerksam war, beobachtet hat und gesehen hat, aha, okay, das ist das Tier, kann das und das und deswegen können wir vielleicht kooperieren oder was auch immer. Ich esse den Hund jetzt nicht, sondern ich mache ihn jetzt zum Freund, da habe ich mehr von. Hm. Ich glaube, das ist so eine einfache Nutzenrechnung gewesen, zu einer Zeit, wo man das noch nicht vielleicht so durchkalkuliert hat.
Ja, wobei bei Herdentieren Ja, das ist immer sinnvoll, einige der Individuen zu essen oder deren Blut zu trinken, wenn es einfach kalorisch sinnvoll ist in Regionen, wo man sonst wenig bekommt und die andere Herde vielleicht aus anderen Gründen.
Ja, es ist ja schon erstaunlich, dass man Kühe hält und schlachtet und isst und zum Beispiel Pferde sich andient und eher damit versucht, lange Strecken zu überwinden.
Dabei ist da auch so viel dran, ne?
Da ist richtig viel dran. Das ist gutes Muskelfleisch, sehr, sehr gut durchblutet, weil das einfach in der Natur des Tieres liegt. Mhm. Und trotzdem hat man sich ja eher dazu entschieden, diese Tiere zu benutzen, um eben lange Strecken zu bewältigen, um schneller voranzukommen. Also ein Großteil unserer kulturellen Evolution ist auf dem Rücken der Pferde entstanden. Mhm. Ja, Hinrich Romeike, der Vielseitigkeitsreiter, sagte immer ganz gerne, ohne die Pferde würden wir jetzt noch auf den Bäumen sitzen und Eicheln rülpsen.
Ein schönes Bild.
Ja, das ist vielleicht auch nicht der einzige Grund, aber ich weiß es nicht. Aber so, und irgendwann hat sich das ja, muss der Mensch herausgefunden haben, er kann das bewusst steuern. Mhm. Also nicht mal mehr so sich nutzbar machen und das so nehmen, wie es ist, sondern ich kann es sogar formen.
Ja.
Und das ist ja der Punkt, wo sich das so ein bisschen dreht und scheidet, ne? Also wo man anfängt, es formen zu können, wo man eine Richtung vorgeben kann und sagen kann, naja, ich brauche breite Pferde für den Acker und schmale, schnelle Pferde für, was weiß ich, um Botengänge oder Botenritte zu machen.
So. Und die Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten eben ganz gut verstanden zu haben, das macht natürlich einen Unterschied, ob man das hinkriegt, immer die Individuen zu bevorzugen, von denen man das Gefühl hat, die sind irgendwie gut, oder ob man das wirklich planvoll und gesetzmäßig einrichtet, wobei die Unterschiede graduell sind, finde ich auch. Kann man diskutieren, welche Form von Nutzbarmachung jetzt die gerechtfertigtere ist, ob das ist, weil ich mir den Hund untertan mache, damit ich einen sozialen Freund habe, ist das so viel besser, als wenn ich das Tier mir untertan mache, damit ich es esse, ne? Und sind beides Funktionen, die von mir ausgehen, das ist echt schwierig, finde ich.
Ja, und ich finde, das ist natürlich, wenn man sich so die Evolution anguckt, das war natürlich auch des Menschenrecht, sich das Tier und die Welt untertan zu machen, damit sind wir ja...
Recht weiß ich nicht, aber zumindest seine Möglichkeit.
Genau, aber wenn man jetzt überlegt, man ist in so einem religiösen Kontext groß geworden als Mensch, der eben noch nicht so aufgeklärt ist, dann steht halt in der Bibel, und wenn ich mich daran halte, der Mensch macht sich die Erde untertan.
Ja, das steht aber schon auch, also je nach Übersetzung, dass Gott uns die Pflanzen zum Essen gegeben hat. Und die Tiere nicht. Also explizit steht das da nicht drin. Zu untertan machen ist einfach ein sehr weiter Begriff. Jetzt muss man Theologen befragen, ne, wie die Erstformulierung ist. Aber tatsächlich ist die Tradition ja eher so, wir sind die Krone der Schöpfung und was wir können, das sollen wir auch tun. Das hatten wir schon öfter, das Argument. Ne? Wenn man kann, dann soll man auch.
Der naturalistische Fehlschluss.
Ja, was man kann, das soll man ruhig auch tun. Nun können wir ja aber auch kulturell überformen, was wir können. Das ist das Schöne.
Ja.
Wir können ja auch verzichten darauf, etwas zu tun, was wir eigentlich tun könnten.
Könnten wir täten
und
tun.
Und dieses Recht oder diese Möglichkeit wird dann gerne mal produktiv übersehen oder verdrängt, dass wir das nicht tun müssen.
Genau, wir könnten es auch lassen. Es gibt ja.
Ja, genau. Genau.
Aber das, ich hatte gerade den Gedanken, dass das natürlich ganz spannend ist. Ne? Also wir dürfen die Pflanzen essen, okay. Das heißt, wir kultivieren uns bestimmte Pflanzen. Wenn wir die nicht kultiviert hätten, wären die heute für uns giftig. Mhm. Ja, also es war ganz gut, dass wir die kultiviert haben. Und zwar genau die, die uns eben nicht schaden beim Essen. Mhm. Da gab es auch diesen tollen Fall von dem Mann, der an Bio-Zucchini fast gestorben wäre, weil die zu viele Bitterstoffe hatte.
Echt?
Das sind einfach in vielen, oder in Biogemüse ist mitunter in den alten Sorten, sind mehr Stoffe drin, die uns schaden können und deren Verstoffwechslung wir auch evolutionär anscheinend verlernt haben.
Das können wir nicht mehr so gut. Das ist bei Wildkräutern auch so, dass man davon schon ordentlich
Heute vergiftet uns das ja so ein bisschen, weil wir das nicht mehr kennen. Finde ich auch super spannend. Also hier würde man einem Kind nichts Scharfes zu essen geben. Ich glaube, in Indien sieht das anders aus. Mhm. Also auch sehr unterschiedlich.
Auch eine kulturelle Überformung.
Ganz ja, genau. Mhm. Aber das Ding ist ja, wann wurde uns denn gesagt, dass wir, also klar haben wir auch Flächen gerodet, um Sachen zu essen und so. Aber wann, an welcher Stelle wurde uns gesagt, dass wir mit unseren gezüchteten Produkten, dass wir die in Massen anbauen dürfen und dafür komplette Naturreservate dem Erdenboden gleich machen dürfen und dafür Lebensraum von Tieren rauben. Also das ist ja geklauter Lebensraum. Ja? Da werden Wälder verbrannt und man sieht Orang-Utans, die irgendwie mit verbrannter Haut am Boden hängen. Weil wir können, aber das hat ja durchaus was damit zu tun, dass wir über Zucht und Kultivierung versuchen, Pflanzen in möglichst großen Flächen anzubauen und die dann mit Gift besprühen, damit die nicht irgendwie von Insekten oder Schädlingen, wenn man es so nennen möchte, angefressen werden.
Und in manchen Fällen steht man drin und hat so eine Art ganz verrücktes Naturerlebnis in Weinbergen zum Beispiel.
Ja.
Da denkt man so, oh, ist das schön. Und,
auch sieht, totaler Schwachsinn eigentlich.
Das ja, ist es auch ist tatsächlich, kultiviert. Man kann das ja ästhetisch empfinden und trotzdem
ist schön.
Dabei übersehen, wie viel Kultur, Überformung und Spritzhubschrauber-Einsatz da ja. dabei ist. Ne? Ja, ist schon.
So ein Weinberg spannend. Sieht toll aus, muss man einfach ja, so sagen. Genau. Ist das, also, und ich, das, was ich mich da immer frage, wo ist denn da die Grenze, also wo ist denn da der Übergang? Das ist ja eigentlich sehr, sehr fließend, ne? wo wir das verantwortungsvoll vertreten können, weil wir sagen, das ist im Einklang mit der Natur, mit der ist im Einklang mit der Kultur.
Yeah.
Nein, das ist im Einklang mit der Natur.
Oder noch krasser, die will das so. Ich finde, ich habe ja so eine, nee, wirklich, es gibt ja. so eine, ich habe so eine Sammlung angefangen, nachdem ich Douglas Adams gelesen hatte, das Restaurant am Ende des Universums, wo dieses Tier auftaucht, das sich selber zur Speise anbietet und sagt, na, wollen Sie nicht ein Stück von meiner Hüfte und so. Ich mache es auch sanft, wenn ich mich umbringe. Das ist sowas, was Menschen wollen. Die wollen, dass die Natur einverstanden ist, weil Mensch und Natur ist eigentlich jetzt auch kein Gegensatz, ne? Aber ja. wir möchten, dass das gegessen werden möchte und dass das irgendwie richtig ist, was wir an Organismen zerstören,
das ist wieder so schön
um uns
absurd.
Zu erhalten. Ja, und es gibt so schöne Werbeaufsteller. Ich habe eine Fotosammlung angefangen. Zum Beispiel die Pommes-Tüte, die sich selbst in den Kopf greift und eine Pommes rausnimmt ja. und sich selber isst.
Man hat halt nur
oder
Pommes
auch,
im Kopf.
Ja, oder so Hotdogs, die sich so anbieten, die so Ketchup auf sich drauf träufeln und so, hier ist nicht. Und sowas wünschen wir uns offensichtlich. Gerade bei Fleisch kommt das häufiger vor,
das
dass wir wollen, dass das Tier sich so anbietet.
Auf Tiertransportern.
Die wollen das.
Auf Tiertransportern ja, oder auf Schlachttransportern genau. sind ja ganz oft so glückliche Schweine.
Ja.
Und dann denke ich mir so, alter Schwede, das.
Ich gerne das mit so einer Gabel im Arsch. Auch. Das ist toll. Nee, wirklich. Die sich so grinsend
anbieten. Ich lache nur, weil es so traurig ist.
Ja, ja. Das ist, nee, aber das scheint ja. so eine Imagination zu sein, dass ich mein Gewissen damit sehr gut entlasten könnte, wenn ich sage, die Natur, ne? Das ist das radikal Fremde. Das ist was anderes als ich. Also ich bin nicht Natur, weil ich beherrsche es ja. Und die will auch, dass ich über sie herrsche.
Genau.
Dann funktioniert das besser mit dem Argumentieren.
Ich bin nicht Natur, bis ich Blähungen.
Genau. Oder andere unangenehme Dinge an mir ja. auffallen. Aber dann kann ich ja immer noch alleine sein. Da merkt es keiner, dass ich Natur bin. Ja, es gibt tatsächlich verschiedene Ansätze zu argumentieren. Den fand ich ganz spannend, weil der so abstrus ist einerseits
ich
und so häufig
ich habe das noch nie so betrachtet. Ich finde das gerade völlig faszinierend. Also
ja.
natürlich kenne ich diese Pommes-Tüte und so, aber mir ist nie in den Sinn gekommen.
Die Pommes-Tüte ist was Besonderes, weil die sich selber aufisst. Davon habe ich eigentlich welche gesucht, die sich selber aufessen. Die isst ja sich, ne? Während die Tiere sich anbieten, damit jemand Fremdes sie
ja.
isst. Und ich glaube, das ist eher die
Wobei
Figur,
dieser
die
Hotdog ja schon nicht mehr das Originaltier ist, sondern nur noch das Würstchen.
Das
und das Würstchen,
ja.
das, wenn das Würstchen das Gesicht hat, ist das nicht schlimm. Aber wenn wir da so ein Schwein reinstecken, wobei es ja bei Spanferkel, dann läuft ja gerne das Schwein so mit der Kochmütze
da,
rum.
Da, genau.
Ja, springt ja freiwillig in die Pfanne.
Auf den Hühnergrill. Es gibt ja diese LKW-Wagen
ja.
und da ist immer so ein glückliches Huhn drauf, das so sagt, ich koste nur 1,50.
Ja, geil. Iss mich, ist nur ein bisschen Antibiotika drin, tut dir gut, kriegst du keinen Schnupfen.
Ja, ich will das auch.
Wahrscheinlich
ich
bin ich deswegen das. Erkältet, weil ich keine antibiotischen Hühner esse.
Aber dann regen wir uns auf über hier Kannibalen, wo sich welche im Netz verabreden, weil der eine gegessen werden will und der andere ihn aufessen will. Das ist eigentlich komisch. Ne?
Ja, ich finde das ungefähr ähnlich komisch, wie zu sagen, naja, ich esse keine Pferde, vielleicht, ich habe Pferde so lieb, aber Kühe oder Schweine ist überhaupt kein Problem.
Ja, habe ich
da
nicht so lieb.
Ja, ja, weil wir natürlich keinen direkten Bezug, mit denen haben wir keinen Umgang, aber man könnte natürlich sehr wohl Umgang mit Schweinen oder Kühen
man
haben.
Man kann ja auch ein Hausschwein haben und trotzdem
Schweine
essen.
Schweine sind unglaublich intelligente und sehr sensible Tiere.
Ja,
ich
aber
finde,
Menschen
es gibt gar
haben
so viel.
Beides gleichzeitig. Die
ja,
haben
ja.
auch ein Pferd und essen rheinischen Sauerbraten. Das ist, wir können das schön
auch
trennen
das gibt
voneinander.
Es. Genau, auch das gibt es, aber ich finde es absurder, also wenn man dann sagt, okay, ich esse generell Fleisch und ist mir auch egal welches, okay, ja, ich esse nur das nicht, das süß aussieht, finde ich irgendwie schräg.
Mm.
Ja, weil das, ja, was eben. Nicht süß genug aussieht, das darf ich dann aburteilen, weil es hässlich ist oder ich das als unnütz empfindet.
Das Hässliche will gegessen werden.
Das genau, ja, das Hässliche davon umbringen und essen und das Niedliche süße. Aber dann frage ich mich, warum dann Kalbsbraten? Aber gut.
Ja, also es gibt eben unterschiedliche Argumentationsansätze. Das eine ist, wie gesagt, dieser Spezizismus zu sagen, wir sind eine spezielle Spezies, wir können das, wir dürfen das. Es ist uns anheimgestellt, das zu tun. Die Verantwortungsfrage folgt daraus, wie wir das tun und in welchem Ausmaß vielleicht, aber grundsätzlich ist das gerechtfertigt über die Spezies. Dann kann man sagen, es hängt am Subjektstatus. Also wir sprechen uns zu, dass wir ich sagen können, in anderer Weise als Tiere das können und auch in anderer Weise als Pflanzen das können. Das wäre ja auch problematisch, ne? Wenn die sagen könnten, ich möchte aber gar nicht gegessen werden. Im botanischen Garten
gibt es... Die werfen ihre Früchte aber mitunter ab und dann könnte man sie essen. Es gibt ja Menschen, die wirklich nur noch das essen, was auf den Boden fällt.
Frutarier, also, genau. Und dann gibt es so ein utilitaristisches Argument, das sagen würde, also wir müssen ohnehin, ne, wir müssen, das sage ich ja auch immer, wir müssen Leben zerstören, um unser Leben zu erhalten. Das ist gewissermaßen tragisch. Dann machen wir es doch so, dass die Interessen von möglichst vielen möglichst gut gewahrt sind. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch, was du eben referiert hast, diesen Schöpfungsgedanken, also zu sagen, das hat uns jemand erlaubt, qua Einrichtung der Welt sozusagen, das zu tun. Und das argumentiert dann von einem Dritten her. Und all diese verschiedenen, es gibt sicher noch mehr, aber das sind so die, die mir einfallen. Und all diese Argumente kann man eben auch in Anschlag bringen, um zu sagen, ja, wir sollten das nicht tun. Wir könnten auch sagen, Spezizismus gibt es in der Weise nicht. Wir können höchstens eine Abstufung schaffen von Komplexität, wobei auch das schon schwierig ist. Wir können eigentlich nicht genau trennen zwischen uns und anderen Formen von Lebewesen an der Empfindungsfähigkeit, weil wir über die wenig aussagen können. Mhm. Das ist ein erkenntnistheoretisches Argument auch, also zu sagen, ich weiß nicht, wie eine Fledermaus sich fühlt.
Wir essen dafür aber selten Fledermäuse.
Ja, ich weiß halt auch, wie eine Schwedekuh sich fühlt. Oder wir sind, das wäre so Rousseaus Argument, wir sind es mitleidsfähig mit anderen lebenden Wesen. Warum sollten wir das ausschalten? Ja, also auch schwierig. Dann könnten wir sagen, naja, Subjektstatus ist bei uns auch sehr brüchig. Also die Weise, wie wir zu uns ich sagen, das hatten wir beim Treueschwur, glaube ich. Kurz. Die ist sehr brüchig und ich weiß einfach nicht, wie so ein Delfin zu sich ich sagt. Vielleicht sagt er das in einer Weise, die ich nicht verstehe. Das heißt nicht, dass der das nicht kann. Also schwierig. Es ist insgesamt, ja, deswegen glaube ich, so ein großes Streitthema, weil die Ansätze der Argumentation sehr unterschiedlich sind und weil sie von beiden Seiten her immer gewendet werden können.
Und weil sie ja eigentlich in sich auch logisch sind, ne? Und dann gibt es ja auch noch dieses, ja, das ist halt Naturgesetz, dass der Stärkere den Schwächeren frisst. Und ich finde, da kannst du wirklich nur Rousseau gegensetzen, zu sagen, naja, weil wir sind halt diejenigen, die mitleidsfähig sind. Und weil wir in der Lage sind, Mitleid zu empfinden, müssen wir uns dem also auch danach richten oder müssen wir uns dieser Verantwortung vielleicht auch stellen, wobei auch bei Tieren durchaus Mitleidsfähigkeit nachgewiesen worden ist.
Ich sage ja, die Grenzen sind so fließend,
forscht. Ich glaube, solange man diese Grenzen ignoriert, ist alles okay und natürlich wird in der Natur, und das ist auch, das hat ja auch was mit dem Kreislauf zu tun, ne? Also mit dem Stoffwechselkreislauf, also eigentlich ist die ganze Natur an und für sich nur Stoffwechselkreislauf. Ja, der Mensch hat sich diesem Kreislauf, eigentlich entzogen. Ne? Ja, also wir haben unser Leben verlängert, wir haben uns diesem Kreislauf entzogen, indem wir Krankheiten heilen können, indem nicht mehr der Schwächste von uns sozusagen zurückgelassen wird und den Tieren zum Futter wird oder auch irgendwie anders von der Welt und von der Erde verdaut. Also wir haben uns ja über diesen Kreislauf erhoben, wir haben uns diesem Kreislauf entzogen. Aber ich finde, in dem Moment, wo man sich diesem Kreislauf entzieht, dann zu kommen mit, naja, aber das ist ein Naturgesetz, finde ich dann irgendwie schwach.
Das ist das eine. Und wir müssten ja auch eine Stufe drüber fragen, haben wir uns dem tatsächlich entzogen oder ist das ein Scheinargument? Sind wir nicht in anderer Weise genauso einbezogen? Uns kriegen ja trotzdem wieder neue Seuchen beim Wickel, die uns vielleicht ausrotten.
Was meinst du?
Und man kann es, das ist ein Ausrottungsvirus. Und man kann es auch noch eine Stufe drüber heben. Das wird jetzt vielen zu abgefahren sein, aber ich finde das Argument nicht so schlecht, nämlich zu fragen, was ist, wenn eine Lebensform, die auf die Weise komplexer ist, wie wir komplexer sind als Kühe, meinetwegen, kommt und sagt, ey, eure Babys sind ganz lecker. Da ist Muskelfleisch dran, die sind sehr zart. Wir machen jetzt Massentierhaltung mit Menschen und verzehren die. So, da würden die meisten Mom sagen, das geht ja nicht, ne? Also, Babys essen, bitte.
Ja, die sind ja intelligent. Die
ja, und süß oder ja, so. Ja. Also manche. Ja. Aber dazu muss ich bereit sein, denke ich, dass ich das zumindest prüfe vor meinem eigenen Empfinden, ob ich tatsächlich eingereiht bin in diesen Kreislauf, von dem du sprachst und wenn ja, auf welche Weise und ob ich bereit bin, dasselbe mit mir machen zu lassen, was ich bereit bin zu machen.
Wenn ich eine Beobachtung, das fiel mir eben schon ein, eine Beobachtung dazu ist zum Beispiel, dass auf dem Hof, auf dem ich mein Pferd stehen habe, werden auch Tiere geschlachtet. Mhm. Einfach auch aus dem Grund, wenn wir die alle oder wenn die alle am Leben gelassen würden, dann wäre dieser Hof komplett überbevölkert und so viele kann man weder in die Freiheit entlassen noch irgendwie verkaufen. Jetzt werden da Tiere geschlachtet. So, die Hühner laufen da immer noch rum, die picken in ihre Artgenossen, das ist den Hühnern herzlich egal. Ja, die haben da, also da Hackordnung. Läuft jetzt, genau, da läuft jetzt kein, da läuft jetzt kein Huhn rum und ist irgendwie total schockiert und kann keine Menschen mehr sehen und ist irgendwie traumatisiert, weil da Artgenossen regelmäßig enthauptet werden oder so. Das ist, ich kann Ähnliches nicht feststellen, weil die auch wirklich da drum rumlaufen und rumflattern, die scheinen da keinen Begriff von zu haben. Ich sage halt scheinen. Oder es ist ihnen furchtbar egal. Mhm. Hühner essen mitunter übrigens auch Fleisch. Also die klauen der Katze die Mäuse und rennen mit diesen Mäusen rum und so.
Kaninchen auch. Sehr irritierend.
Ja, das ist wirklich irritierend, weil man immer davon ausgeht, die picken nur Körner und das auch in jedem Kinderbuch so gelehrt wird. So ist es aber nicht. Nee. Hühner essen alles. Ja. So, ja. Wenn es denen nichts ausmacht, ist es dann nicht so... Okay.
Ist es dann nicht wurscht?
Ist es dann nicht okayer? Ja. Also wenn die da gar keinen Begriff von haben und es denen nichts ausmacht?
Ja, zumindest würde das Argument mit der Leidensfähigkeit eingeschränkt gelten müssen. Aber was ja weiterhin gilt, ist, dass ich das auf mich spiegeln muss. Ich argumentiere ja nicht als Huhn, sondern ich argumentiere, ja,
wie?
Nicht. Ich bin ja kein Gleiches untergleichen, das sagen würde, es ist mir auf die gleiche Weise egal. Das ist es eben nicht, ne? Sondern ich habe meine Empfindungsfähigkeit, mit der ich das betrachten kann. Jetzt kann man wohl aus unseren Fähigkeiten, da dachte ich auch eben schon dran, natürlich auch folgern, na ja, wenn wir so gut verdrängen können, das ist ja offensichtlich, dass wir das sehr gut können. Mhm. Warum sollen wir das nicht machen? Das steht uns zu Gebote. Wir können das machen, mit dem, auch was jetzt Massentierhaltung und die Schlachtbedingungen angeht. Wir wollen das nicht so genau wissen. Das sind ein paar Freaks, die dann irgendwie Dokumentationen machen und noch mehr Freaks, die sich angucken freiwillig. Aber muss man ja nicht. Das funktioniert ja auch so und das versorgt sehr viele Menschen. Also utilitaristisch argumentiert, kommt man da gar nicht so weit, wie man vielleicht
gerne möchte. So.
Wie man gerne möchte. Oder wir müssten halt jetzt auch so einen passionierten Fleischesser oder eine Fleischesserin hier haben, die sagen würde, nee, das ist auch wirklich gerechtfertigt qua eigenem Genuss. Und es scheint die anderen ja auch nicht weiter zu stören. Das
ich, war, ich war ja sehr lange, ja. Das muss ich sagen. Ne? Also ich war ja wirklich sehr lange passionierter Fleischesser. Und ich habe natürlich mitgemacht beim Vegetarier-Ärgern, weil mir das total auf den Zünder gegangen ist, dass sie... Und das muss man halt sagen, dass sie bei jedem Essen dann auch wirklich ihren Senf dazu getan haben. Das ist so.
Senf ist ja auch okay.
Genau, richtig. Naja, aber muss man das machen oder nicht? Ich finde so unglaublich spannend, dass das überhaupt ständig Thema ist, was man so auf dem Teller hat. Aber mal davon abgesehen, habe ich das lange vor mir argumentieren können und wusste trotzdem darum, wie das Fleisch entsteht. Also ich wusste natürlich, wie geschlachtet wird. Ich bin als Kind auf Bauernhöfen groß geworden. Ja, ich habe gesehen, wie Hühner geschlachtet werden. Das ist nicht so, dass mir das unbewusst war. Ich habe auch die Kälbchen geschlachtet, habe ich natürlich nicht. Die Kälbchen gesehen, bevor sie geschlachtet wurden. Mhm. Das ist nicht meinem Bewusstsein entzogen gewesen. Für mich hat es echt drei verschiedene Anläufe gebraucht, um da so eine Wende hinzukriegen. Mhm. Und das eine war halt, dass ich einen Schweinetransport gesehen habe bei 34 Grad Außentemperatur und ich saß halt im klimatisierten Auto. Und in Niedersachsen sind wir halt an einem Schweinetransporter nach dem anderen vorbei und ich dachte, boah, nee, irgendwie ist das ist richtig kacke, das finde ich irgendwie doof, weil ich mich natürlich da reinversetzen kann, wie das dann für die Tiere sein muss, wenn ich die Klimaanlage anmache. Das andere war zu wissen, dass ich tatsächlich stoffwechseltechnisch nicht so viel Eiweiß brauche, wie ich immer dachte und auch festgestellt habe, ich bin unglaublich fertig, wenn ich so einen Schnitzel gegessen habe und ich habe sehr gerne und komplett die Schnitzel von Oma Kleinmann gefuttert.
Lag bestimmt nur an der Panade.
Ja, richtig, das lag an der Banane. Nee, die Schnitzel von Oma Kleinmann sind ja in Köln sehr berühmt.
Ja, ja,
die sind
ja
groß wie ein Teller. Als wie der Teller, genau. Und dann gab es ein Buch von einem Sportler, der vegan lebte und festgestellt hat, dass er sich wesentlich besser fühlt und höhere Trainingsleistungen hat. Mhm. Und ich brauchte diese drei Argumente, um zu beschließen. Ja, und nicht, es war nicht reines Mittel, um zu beschließen, okay, das klingt mir sinnvoll, das auszuprobieren. Mhm. Und ich habe es wirklich erstmal nur ausprobiert.
Ja, aber es ist ja ganz spannend, die kommen ja auch aus unterschiedlichen Bereichen, die Argumente. Während wir ja mit Zucht angefangen haben und man sagen könnte, naja, das Töten und Aufessen oder auch das... Ja, dass das irgendwie Beiwerk ist beim Miteinanderleben mit Tieren, dass man sie auch benutzt. Das ist nochmal ein anderes Phänomen, als sie gezielt als Spezies zu züchten, nur um sie zu töten.
Genau, das hätte ich nämlich jetzt als nächstes gefragt. Genau. Ne?
Also ob das im Empfinden einen Unterschied macht, ob es sowas gibt wie eine Komplizenschaft und ein gemeinsames Leben, bei dem der eine sein Leben lässt und der andere es behält, weil er kann. Hm. Oder ob es ein planvolles... Man muss sagen, Massensterben ist, ne? Das muss man.
Das Ding ist, das, was mich immer mehr umtreibt, was am Anfang für mich nicht so wichtig ist, ist, dass es nicht notwendig ist. Mhm. Also durch ein Leben fleischlos, ich sage immer so ungern Vegetarier, weil ich nicht das ist keine Religion, die ich betreibe, sondern.
Essen ist sowieso eigentlich.
Ich esse kein Fleisch.
Nicht das Wichtigste.
So, genau.
Das ist schon richtig.
Ja. Das heißt, ich esse kein Fleisch, aber dadurch mir erst so Gedanken darüber gemacht habe, dass wir es eigentlich auch gar nicht benötigen. Also jemand, der sagt, ich brauche Fleisch, es soll es in seltenen Fällen geben bei Menschen, die irgendwie Allergien haben und bestimmte Pflanzenprodukte nicht vertragen. So,
ja.
Okay, das kann ich nur so akzeptieren, aber zu behaupten, der Mensch könne ohne Fleisch nicht existieren, nein.
Ja, ich bin bei einem ähnlichen Gedanken angekommen, nämlich bei der Frage, was brauchen wir? Und darüber hinaus, auf welche Weise brauchen wir das? Also natürlich kann man dann vorwerfen, naja, also das ist ein Luxusargument. Wer hat schon Zeit, sich zu fragen, was er oder sie braucht? Das meiste passiert so im Umlauf, im Alltag. Aber gerade die die Möglichkeit haben, sich das zu fragen und diese Frage zu beantworten, tun es recht häufig nicht. Oder sie tun es für den Moment und ziehen keine Konsequenzen daraus. Und ich fände das ja völlig gerechtfertigt. Ich kenne auch Menschen, die so sind, ganz empfindsame, kluge Menschen, die sagen, ja, ich brauche das, weil ich das als Genuss empfinde, das essen zu können. Das soll gerne gelitten haben, wenn das auf dem Teller ist. Ich empfinde das als Genuss und gewissermaßen als Fest der Communio, also meiner Gemeinsamkeit mit dem Kreislauf der Natur, dass ich das verzehre und mir einverleibe. Ich feiere das, dass ich das kann. Und das ist eine Argumentation, die sich nicht verpisst. Also es ist, ist immerhin ehrlich.
Ja, ja, sie ist
würde ich sagen.
Bewusst.
Und auch strittig. Also jemandem zu sagen, ich mache das nur, weil ich das schön finde und nicht, weil das eine Funktion hat, weil es mich besser macht oder so. Dann würden alle sagen, ach ja, okay, oh, weil du eine Allergie hast, okay. Ja. Aber zu sagen, nee, ich bevorzuge das. Das ist mein individuelles Recht, das schöner zu finden als was anderes. Und so. Ich hätte gern das Gleiche in nicht vegan, sagt mein Kollege sehr gerne. Hat das auch gelitten? Ist auch immer schön beim Bestellen. Wir denken uns alle, wer das ist, der solche Fragen stellt.
Ja.
Ja. Und das
ist
ja
reine Provokation.
Ja, aber das provoziert denjenigen selbst auch. Also der provoziert sich im Denken und legt sich darüber Rechenschaft ab und konsumiert dann natürlich auch wesentlich bewusster und vermutlich auch seltener und qualitativ anders. Ob das jetzt so besser ist in den graduellen Abstufungen, keine Ahnung. Aber aus meiner Sicht wäre schon was getan, wenn einfach sehr viel weniger 69 Cent Mortadella gegessen würde.
Ja.
Andererseits kann man das den Menschen, die das tun, auch nicht direkt vorwerfen. Würde ich auch niemals tun.
Das ist es halt.
Ne?
Genau.
Das ist das Schwierige daran, weil es so industriell auch überformt ist, dass das total normal ist und weil das seine eigene Klientel auch erzeugt.
Ja, aber es ist ja nicht nur industriell überformt, sondern es ist ja auch von klein auf gelernt.
Ja,
ne?
Genau.
Also es ist ja häufig so
und es ist
ganz Usus gewesen.
Es ist halt ganz billig. Während meine Eltern und Großeltern einfach noch sehr selten Fleisch gegessen haben, weil das recht
teuer
war und auch gar nicht so leicht dran zu kommen. Also es musste halt wo geschlachtet werden und dann musstest du eine riesen Kühltruhe haben, um das ganze Viech unterzubringen, weil ja auch irgendwie alles davon gegessen wurde. Und dann war das ganz klar was Besonderes. Und dadurch, dass es eben eingelagert ist in eine Form von Zuschreibungen von Normalität, ist es auch künstlich, das Menschen so wegnehmen zu wollen. Das ist ja deren Überzeugung von Normalität, wie gesagt. Und zu sagen, hier, das ist aber eigentlich anormal, das ist auch sehr paternalistisch. Ne?
Ich habe noch eine Frage. Wir kommen gleich nochmal zurück auf das wirkliche Zuchtthema und auch in Richtung Qualzucht und so. Aber ich habe noch eine Frage. Es gab jetzt ein Video von Quarks und Co., das ist auf Facebook geteilt worden. Das habe ich natürlich auch geteilt, weil ich das wichtig finde. Und zwar haben die in der Innenstadt Gänse hingestellt und haben die vor den Augen der Menschen geschlachtet, um zu zeigen, so, euer Fleisch muss getötet werden, damit ihr das essen könnt. Dann haben sie die Reaktionen der Leute dazu abgefragt natürlich. Und dann gab es in dieser Argumentation unter meinem Video, gab es den Standpunkt, dass man das nicht sehen muss, denn dieses ständige Präsenthaben, dieses Schlachtungsvorgangs und so, das würde einen emotional auch abstumpfen lassen. Das würde auch so ein bisschen zur emotionalen Verrohung führen. Ich kann das Argument schon nachvollziehen, aber zu sagen, ich zeige es deswegen nicht oder ich mache es deswegen nicht bewusst, finde ich, schafft noch mehr die Möglichkeit, sich da zu verpissen, sozusagen,
zumal aus der Verantwortung. Zumal es ja keinen ständig gibt. Also es gibt ein Kapitel bei Safran Four in dem Tiere essen, wo er von Schlachthofmitarbeitern berichtet, die tatsächlich von sich selbst sagen, dass sie total abstumpfen. Einfach, weil die Zahlen unglaublich sind, weil es anders nicht geht, weil du das, wenn du das über 1-2 Jahre machst, auch anders schlecht überlebst und nicht mehr pennen kannst, wenn du mit dem Bolzenschussgerät die ganze Zeit unterwegs bist. Aber das ist ja eben nicht so, dass wir das ständig präsent hätten. Mhm. Vielleicht rational, wenn wir denn so unterwegs sind, dass wir ständig rationalisieren. Aber die meisten haben es eben nicht ständig präsent, sondern es gibt so eine ganz produktive Kluft zwischen Tier und Fleisch. Ne? Das eine ist das Tier, das andere ist das Fleisch. Das hat auch irgendwie so, hat das vage miteinander zu tun. Aber wie genau?
Ist mir letztens in einem Tagesschau-Artikel, den habe ich auch vor 2 Tagen oder so gelesen, da ging es darum, dass Schweine mit Futter gefüttert worden sind, das zu viel Kupfer enthält. Nämlich das 4- oder 7-fache, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wenn der Mensch dieses Fleisch isst, dann schadet das dem Menschen. Mhm. Es wurde an keiner Stelle erwähnt, welche Nebenwirkungen dieses zu viel Kupfer im Futter eigentlich für die Schweine hatte.
Ja, die leben ja auch nicht lang.
Aber trotzdem, zu viel Kupfer kann ja relativ schnell Auswirkungen haben.
Also das, nicht, ob das so dolle ist mit den ganzen Antibiotika.
Ja, aber das finde ich in dem Schwerpunkt des Artikels ist schon mit inbegriffen, dass wir diesen Schritt übergehen. Ja. Das wird schon überhaupt nicht mehr abgefragt. Ja. Und das, also diese Selbstverständlichkeit, mit der referiert wird auf, dass das Schwein ist ein Futterprodukt für uns, und unser Futter hat falsches Futter bekommen, das fand ich schon einigermaßen absurd, dass da nirgendwo die Frage steht, sag mal, was macht das denn mit den Schweinen? Gut, denen geht es eh scheiße, die sind in der Massentierhaltung, dumm gelaufen, da macht halt ein bisschen mehr oder weniger Kupfer auch nichts. Das Einzige, was wichtig war, ist, wie es uns mit dem zu vielen Kupfer geht. Ja, das fand ich schon ein bisschen schräg.
Ja, wobei wir auch danach fragen, wie es uns damit geht, dass wir töten, ne? Eher.
Aber ich finde, in dem Artikel hätte durchaus dann doch schon mal
die Frage, mal vorkommen dürfen.
Hätte mal vorkommen dürfen. Ja. Also auch wenn man jetzt davon ausgeht, dass man das irgendwie bewusst und sensibel machen will dafür, dann kann man, finde ich, das schon auch mal bei sich selbst anfangen. Ja. Auch als Medium.
Ja, wie gesagt, Speziesismus, ne? Bei den Pflanzen fragt keine Sau, wie es hingeht mit Zucht und Beeinflussung.
Das stimmt ja auch nicht ganz. Es gibt ja Leute, die eben so Elektrosachen messen und so, wie es der Pflanze geht. Und manche Pflanzen schreien ja auch und helfen, holen Freunde mit Pheromonen, ne? So, wenn die angegriffen werden von Fressfeinden und so. Mhm. Also es gibt schon
Schmerz. Klar, aber es ist ein relativ kleiner Ausschnitt.
Dingsbums-Kommunikation.
Ja, es ist ein relativ kleiner Ausschnitt.
Wir beschäftigen uns nicht sehr damit.
Genau, so. Wobei der Gedanke, wenn alles schreien könnte, was Leid von unserer Hand erfahren hat, dann wäre das ein ohrenbetäubendes Gebrüll, auch was die Dinge angeht. Ja. Also möchte nicht wissen, was an Leid in der Kleidung steckt, die ich trage. Ich versuche das zu vermeiden.
Oder in so einem Tisch, also einem Holztisch.
Genau.
Der
Baum will das.
Ja, aber auf und in diesem Baum haben auch Menschen gelebt, so Schwachsinn, haben auch
doch, die Lebewesen haben ja da gewohnt, was Eicheln gerülpst,
genau. Aber haben auch Lebewesen ein Zuhause gehabt, sei es Pilze, sei es Kleinstlebewesen, sei es Vögel.
Genau.
Ja, also es ist schon so, dass sich irgendwem, oh Gott, was machen wir denn jetzt, Rita,
komm mal zurück in die Höhle. Sei mal lieber evolutionsgläubig, das ist so eine Form von Schöpfungsglauben, wo man sagen kann, das hat alles einen Sinn, Teleologie, ne? Also der Glaube, dass alles auf ein Ziel hingerichtet ist und deswegen sinnvoll ist, das hilft. Gut. Dann kann man sich sagen, da können wir ja nichts für, das ist halt so.
Aber das Ding ist, beim Essen könnten wir ja immer noch sagen, das ist sinnvoll, weil es ernährt, wo wir das nicht mehr sagen können, dass es, also wo ich dann nicht mehr sagen kann, dass es sinnvoll ist, ist ja, wenn wir Tiere züchten, ja, damit sie besonders süß sind.
Doch, ja? Weil super es gefällt. Süß. Das eine ernährt genau. Und das andere gefällt. Und mein ästhetisches Bedürfnis ist vielleicht so ähnlich wie mein Ernährungsbedürfnis.
Ja, aber wenn es gefällt und ich aber trotzdem damit sozusagen Leid produziere, was ja im Fall von Qualzuchten, also ich wollte jetzt gar, ich kann es doch, ich sag das so. Alle finden ja Möpse süß. Nein, ich habe gestern von tatsächlich bei Jäger und Sammler noch so ein Video gesehen über Qualzuchten. Da ging es speziell um den Mops und da wurden die Zuchtstandards des Deutschen Zuchtverbands für Hunde. Und der muss möglichst gedrungen sein und quadratisch und möglichst viel Masse auf möglichst wenig Fläche. Ja, dann ist der
auch mein Frauenbild. Möglichst gedrungen.
Gedrungen, Masse auf wenig.
Genau.
Kubik. Ja. Mhm. Und die Nase ist natürlich so kurz, dass dass so ein Mops nicht mehr atmen kann. Ja. Dass die Möpse nicht mehr atmen können. Es tut mir leid. Es klingt aber wirklich immer komisch.
Findest du?
Ja. Dass die Möpse nicht mehr atmen können, vielleicht klingt schon komisch.
Also in manchen Koblenz BHs ist gab's es auch eine Bäckerei so. Und da wurde so ein kleine Hefegebäcke verkauft. Da hieß eins Mops und weil die so klein waren, hat man immer mehrere genommen. Und die Menschen haben regelmäßig gesagt, ich hätte gerne einen Mops. Ach, geben Sie mir noch einen. Das war sehr lustig. Also das so vermeiden und
ich finde es witzig. Das komisch. Ich vermeide das ja nicht. Ich mache mir nur bewusst, was ich da sage.
Das ist einfach ein lustiges Wort. Das klingt
ich finde es auch witzig.
Man mopst sich übrigens, wenn man sich langweilt. Das
man mopst kaum, sich?
Ja, ich mopse dachte, mich.
Ich dachte, man mopst jemandem etwas.
Ja, das auch, wenn man klaut. Aber sich mopsen wird kaum noch benutzt. Schade drum.
Das ist wirklich. Naja, auf jeden Fall werden diese, und was ich wirklich schrecklich finde, dass die Augenhöhlen so groß sind, dass denen die Augen da rausfallen. Aus den Augenhöhlen. Das ist wirklich, wo ich denke so, warum? Ja. Und dann haben sie eine Frau damit konfrontiert, die irgendwie was zu sagen hat bei diesem Hundezüchterverband, dass sie einen Hund zum Sieger gekürt haben. Erst haben sie ein Foto gezeigt und sie hat gesagt, das geht natürlich gar nicht, das ist total überzüchtet, das Tier. Und dann hat die Tierärztin gesagt, ja, der hat aber heute gewonnen hier.
Oh,
da wurde es ein bisschen schwieriger mit den Ausreden. Dann ja, da müssen
wir Mehrheitsentscheidung.
Ja, da sind wir immer noch auf einem Weg und so. Dass der Weg aber schon irgendwie mal falsch abgebogen worden ist und man ja mehrere Generationen braucht, um so eine Fehlzüchtung zu erreichen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall müssen diese Hunde ständig operiert werden. Mhm. Das heißt, ich züchte einen Hund im Wissen, dass ich den auch schon wieder operieren muss. Und das kostet,
Aber ist ein prima Luxusargument. Ne?
Das aber es kostet unglaubliches Geld.
Ja, aber es ist doch echt ein Luxusargument zu sagen, das ist besonders teuer, ich muss mich besonders viel kümmern, es ist vielleicht besonders süß, aber ich muss da besondere Pflege betreiben. Das hat man auch bei empfindlichen Pflanzen. Das ist schon auch eine Form von Stolz, was geschaffen zu
das
haben.
Das hat was von dieser Fiedermentalität. Frauen oder Menschen so dick füttern, dass sie. Ja, aber das finde ich schon. Das fühlt sich ungesund an.
Bei mir natürlich auch. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass das tatsächlich das Gleiche ist wie die Schlachtungsfrage. Aber weiß ich nicht genau, ob mein ästhetisches Bedürfnis so viel anders ist als mein Ernährungsbedürfnis. Man kann natürlich sagen, das eine ist basal und das andere ist, wenn du genug zu essen und Schlafen und Ruhe und so hast und ein Dach über dem Kopf, dann kannst du dir Gedanken über Ästhetik machen. Aber ich bin nicht sicher, ob das so ist.
Ich finde die Systematisierung dahinter so furchtbar. Mhm. Weißt du? Also es gibt ja jemanden, der sagt, wie das zu sein hat.
Wer qualifiziert das Leid?
Ja, wie hat dieser Mops zu sein und wie hat dieser Chihuahua zu sein und wie hat dieses Tier zu sein und wie hat jenes, keine Ahnung. Ja, also welche Spezifikationen hat das? Und dann haben eben Schäferhunde Hüftdysplasien und so ein Chihuahua hat Atemwegsprobleme. Und dann denke ich so, aber...
Ich habe manchmal ganz böse Gedanken.
Ja, ich hab diesen Gedanken, dass das in der Evolution, die Evolution hätte diese Tiere längst aussortiert.
Ja, mein böser Gedanke ist, der den Dackel gezüchtet hat, der seinen Penis immer über den Boden schleppen muss, der soll selber mal 7 Jahre lang seinen Penis über einen rauen Asphalt schleppen.
Das kann nicht schön sein, der arme Dackel.
Ich glaube nicht. Dann lass das doch, sowas zu züchten. Natürlich habe ich solche Gedanken. Die Frage ist eben, wie man sie argumentativ rückführt ins Allgemeine. Aber,
und?
Ich mach mich mal wieder produktiv lächerlich, da bin ich ja ganz gut drin. Ich finde zum Beispiel, es wäre gut daran getan, wenn wir das Mitleid, das wir zu empfinden fähig sind, auch kultivieren würden. Entschuldigung, das klingt so nach Mädchenargument.
Nee, aber sich überhaupt nicht.
Nicht abzutrainieren, sondern sich darauf hin zu befragen, warum sich manches kacke anfühlt.
Ich muss ja gerade mal einwerfen, wegen Mädchenargument. Ja,
war natürlich auch wieder.
Ich weiß, aber ich muss trotzdem einwerfen und sagen, das ist nämlich ganz, ich finde das ganz schräg, dass Mitleid ein weibliches Attribut sein soll.
Ja, voll bescheuert, natürlich.
So, ne? Also, dass
ist eben nicht. Genau,
ist es
also
eben
Rousseau
nicht?
Würde tatsächlich sagen, das ist ein anthropologisches Argument, uns als Menschen macht aus, dass wir keinem anderen Wesen ohne Not Leid zufügen würden. Der imaginiert natürlich nur einen Naturzustand, das ist genetisch, was die genetische Methode, also er denkt sich das aus, wie das wohl früher mal war und dann kann man sagen, ja, war gar nicht so. Aber dieses Gedankenexperiment, was wäre denn, wenn wir alle saturiert werden, genug hätten, irgendwie gut leben könnten, würden wir ohne Not jemandem Leid zufügen. Und jemand ist meinetwegen auch ein Ding, eine Pflanze. Er denkt natürlich an Tiere und an andere Menschen. Und ich halte das für prüfbar, die These, dass wir das eigentlich nicht täten. Und zwar nicht nur, weil es uns nichts bringt, sondern weil es uns vielleicht auch beschädigt. Es ist nicht schön, mit zugefügtem Leid umzugehen, sowas wie ein Gewissen auszuprägen. Gut, kann man drüber sprechen, ob das notwendig so ist. Aber die Empfindungsfähigkeiten, die man hat, zu schulen, und auch das ist ja ein ästhetisches Anliegen, deswegen wehre ich mich so dagegen zu sagen, und dann kommt irgendwann Ästhetik. Also Ästhesis als Wahrnehmung zu schulen und mich darauf hin zu prüfen, was ich an Empfindungen habe und wo die herkommen, halte ich für sinnvoll, auch in dem Diskurs. Und sich, wie gesagt, zu fragen, warum will ich das züchten, meinetwegen? Ist das gerechtfertigt, dass ich das will? Wenn ja, wie argumentiere ich das? Und wenn ich mich all diese Dinge gefragt habe, wird schon relativ viel weniger von dem passieren, was einen so stören kann, behaupte ich. Es ist damit nicht ausgemerzt. Das wird immer noch, es wird Menschen geben, die das gut für sich argumentieren können. Aber wenn das große Massen von Menschen täten, glaube ich, dass die Welt etwas friedlicher wäre.
Ja, ich, also tatsächlich glaube ich das auch und finde, dass gerade diese Empfindungsfähigkeit, ich habe das wieder lernen müssen. Das klingt total bescheuert, ne? Aber tatsächlich dieses zum Beispiel dieser Fleischverzicht und dieses sich damit beschäftigen, was die Folgen sind, was die körperlichen Folgen sind. Also ich bin da ja auch ernährungspsychologisch und ernährungsphysiologisch sehr unterwegs und habe mich da informiert und so. Und finde schon, dass mein Ziel, mein persönliches Ziel ist, mich wieder weicher zu machen. Also aus jemandem, der wirklich mit harten Bandagen sich irgendwo hingekämpft hat, ja, und auch durchaus wettbewerbswillens ist und auch durchaus die Fähigkeit besitzt, sich gegen sich selbst zu verhärten, wieder weich zu werden.
Ja.
Und das ist ein unglaublich oder unvergleichlich schwierigerer Weg.
Ja,
oder ich empfinde es als den schwierigeren Weg, weil natürlich dieses Verhärten von außen durchaus auch gefordert wird.
Ja,
also,
Und dann die Zuschreibungen kommen von Coolness und Funktionalität und Männlichkeit übrigens auch, Männlichkeit, Weiblichkeit, es kommt dann immer wieder in diesen Fragen. Es ist nicht auszumachen.
Das Verhärten ist männlich und das, weich, weich ist weiblich.
Das ist komisch. Ich weiß, das Argument hinkt, ne? Also wie gesagt, das ist ein Gedankenexperiment schon bei Rousseau und bei mir auch. Natürlich werden Menschen sagen, ey, guck dir mal kleine Kinder an, ja, die hauen sich die Dinge über den Kopf, die haben das gar nicht, dass sie groß Mitleid haben. Das ist erstmal ein völlig ungerichtetes Interesse, auch am toten Lebewesen, das kenne ich auch. Also sie, gerade wenn sie gerade sprechen, irgendwie sagen, wo kommt das her? Welcher Teil vom Tier ist das, was auf meinem Teller liegt? Das macht denen überhaupt nichts aus. Man könnte über Anlage, Umwelt sprechen, ob das nicht anerzogen ist, dieses Mitleid, oder ob es das tatsächlich gibt.
Aber es muss ja irgendwo sein.
Aber eine Fähigkeit oder eine Resonanz dafür zu haben im inneren Empfinden, das scheint mir relativ unstrittig und da auch offen zu sein für Argumente.
Und es gibt ja immer wieder diese Videos, die ja sehr geteilt werden in Veganer- und Vegetarierkreisen, von Kindern, die Frage stellen, Mama, was ist das? Aber hat das nicht mal gelebt und warum muss ich das jetzt essen, die zwischen 3 und 4 Jahre alt sind?
Die kenne ich nicht.
Ja, die sind so zwischen 3 und 4 Jahre alt und die machen plötzlich ein Riesentheater, weil sie herausfinden, wo das Fleisch herkommt, das sie essen. Und weil sie dann sich weigern, weiter Fleisch zu essen.
Ja, ich glaube, es gibt halt auch die, die überhaupt kein Theater machen, sondern die das lecker finden.
Ja, auf jeden Fall.
So.
Das sind natürlich Ausnahmen, aber es zeigt schon, dass es eine Empfindungsfähigkeit anscheinend auch schon aus einem sehr
Ne? Und eine frühe Sensibilität für das Phänomen Tod eben auch. Also eine tote Maus zu finden. Oder bei mir war es ein Maulwurf, den wollte ich unbedingt anfassen. Weil es sah so weich aus.
Die sind unglaublich
und
kuschelig.
Dann sind da halt Würmer und Maden drin. Ja gut, muss man sich nachher die Finger waschen und so. War ich auch immer dankbar für, dass mir das verstattet war, dass ich das durfte und damit rumexperimentieren durfte. Und zunächst mal war das nicht irgendwie, das ist gestorben oder es wird zerfressen. Und auch nicht ganz toll, also es war einfach Interesse.
So. Genau, und wissenschaftliche Faszination.
Und an der Stelle, ja, einfach auch anzufangen und zu fragen, wie lebt der Maulwurf? Warum stört uns das, wenn der
Warum
unseren englischen Rasen kaputt macht? Ja. Darf ich den erschießen, nur weil der meinen Rasen kaputt macht? Oder muss ich das halt ertragen? Da sind Menschen schon sehr früh für offen, auch für unterschiedliche Argumente. Und
ja, aber später eben nicht mehr, muss man irgendwie. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel so auch mit Maulwürfen im Rasen umzugehen. Es gibt Pflanzen, die meiden die und so. Man könnte das irgendwie anders lösen, das
Man Problem. Kann einfach ganz viel auf dem Rasen rumlaufen, weil die mögen keine Erschütterung.
Oder das Parfüm von deinem Nachbarn benutzen.
Ja,
war
das
nicht?
Funktioniert
das war gegen die
Ratten. Das war gegen die Würmäuse. Das funktioniert nicht. Und ich habe es auch nicht ausprobiert. Andere haben mir gesagt, dass es nicht funktioniert. Ich lasse sie einfach. Das ist doch egal.
Ja, ja, im Prinzip, solange da keine Kinder drin verschwinden.
Das wäre doch schon fette Krater.
Ja, richtig. Nein, aber es ist so, es ist natürlich immer ein unbequemerer Weg, ne? Aber ich finde trotzdem, also es gibt ja wirklich sehr, sehr viele, und da muss man ja wieder sagen, das ist ja ein Konsumding, ne? Also auch Zucht ist ja wieder so ein Konsumprodukt. Es gibt sehr viele Menschen, die diese Tiere eben auch niedlich finden, sich die kaufen. Und dann auch wirklich ungeprüft zu Hause, also ne, dann irgendwann damit konfrontiert werden, dass die krank sind, dass die dann viel Geld für Operationen, es gibt Haustierversicherungen, OP-Versicherungen für Tiere, weil diese Operationen unglaublich teuer sind. Mhm. Das ist wirklich, also wenn man nicht ganz so gut situiert ist, kann einen das wirklich in den Ruin treiben. Das ist kein Witz. Es gibt
Oder
viele,
man muss dann halt
man muss Kredite
die eine auf, Spritze.
Genau, nee, das ist aber dann keine Option, sondern es werden Kredite aufgenommen, weil die Möglichkeit, dass dieses Tier länger lebt. Und das ist ja auch kein, also ein Tier ist ja dann auch kein Wegwerfprodukt, freundlicherweise, ja, wenn es gut läuft. So, also wird nicht das eine getötet und dann kauft man sich das neue. Funktioniert nicht mehr, machen wir tot, kaufen wir ein neues. Das soll es auch geben, aber in dem Fall gehen wir davon aus, dass es nicht so ist. Aber ich verstehe wirklich nicht, warum man sich grundsätzlich aus ästhetischen Gründen ein bereits krank, willentlich krank zur Welt gekommenes und gezüchtetes Tier anschafft.
Ja, es muss, ich kann mich schlecht reindenken, aber es muss ja sowas sein wie ein höheres Bedürfnis, das im Prinzip argumentativ aussticht, was ich daran an Problemen mit einkaufe. Und jetzt
ich glaube,
ja
dass da gar nicht drüber gesprochen wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das so entweder billigend in Kauf genommen wird, weil wir ja auch in so einer Gesellschaft leben, in der alles, was ein bisschen kaputt ist, kann man ja wieder ganz machen mit irgendwelchen Pillen, OPs oder, also ist zum Beispiel Vorsorge ist gar nicht so berühmt, sondern wir machen es erst kaputt und dann gibt es irgendeinen Arzt, der es wieder heile macht. Das ist irgendwie so ein.
Und es gibt auch Moden, ne? Genau wie es bei Klamotten einfach Mode gibt, der man schnell folgen muss, gibt es das bei Tieren und Haustieren auch. Die Frage war ja auch, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Qualzucht und einer Gans, die eine derart fette Brust hat, dass sie nicht laufen kann?
Das ja auch eine
so
Qualzucht.
Behandelt werden muss oder dem Pferd, da habe ich mich halt wirklich gefragt, ist das nachgewiesen, dass das gesundheitliche Schwierigkeiten hat, dieser Araberhengst, wenn der jetzt keine hätte, kann ich dann immer noch sagen, ich tue dem eine Qual an oder ist das irgendwie so eine Randerscheinung?
Nee, die Qualzucht ist tatsächlich auch so definiert, dass es gesundheitliche Einschränkungen
gibt. Ja, eben, wenn es die jetzt aber nicht hätte, das Seepferdchen, Araberpferd.
Das ehrlich gesagt, das Ding ist halt,
ist es dann irgendwie okayer?
Das Pferd ist ja von seiner Natur her ein Lauftier und diese Pferde werden zum Beispiel so gezüchtet, die werden gar nicht mehr geritten, die werden auch nicht zum Reiten gezüchtet, sondern nur, um sie auf die Wiese zu stellen und sie dann auf Shows vorzuführen, wo sie möglichst wild sein sollen, um das Temperament des Arabers, das Wilde und Ungezähmte zur Schau zu stellen. Und das ist natürlich die müssen trotzdem atmen können und ein Pferd ist ein Lauftier. Klar. Also ich weiß gar nicht, ich habe auch keine Ahnung, ob das zum Beispiel psychologische Auswirkungen hat. Mhm. Ne? Also es sind die wild und ungezähmt, ja, oder sind die einfach unterbeschäftigt, können nicht mehr genug laufen, bekommen nicht mehr genug Auslauf und sind deswegen so. Ja. Weil zum Beispiel, was ich feststelle, dass die Pferde, die bei uns in der Herde sind, von wild und ungezähmt zu extrem faulen Lebewesen mutieren, die gar nicht mehr vor allem Angst haben, die sich auch nicht mehr so doll erschrecken, weil in so einer Herde leben ist echt so anstrengend.
Ja, und, klar. Und, Zootiere werden auch viel älter als in freier Wildbahn. Ist ja immer auch mal wieder ein Argument, die leben ganz gut, ne? Die kriegen das Essen vorbeigebracht.
Dann was ja auch ein Problem ist, ne? Alternde Zootiere ist ein richtiges Problem, weil die auch mehr Medikamente brauchen.
Ja, man lässt dann sind die nicht einfach mal so sterben. Süß auch, dann kriegen die so kahle Flecken im Fell, das will genau. Keiner sehen und so.
Ja, ja, also es ist wirklich ist ein wirkliches Problem. Mhm. Und dann gibt es ja immer mal wieder dann diese Nummern, wie sie in Dänemark war das, glaube ich, war.
Könnte sie in Altenheime anschließen, die will auch keiner sehen. Weder die alten Menschen noch die alten Tiere. Ich will einfach Ghettos schaffen.
Ja, das ist wirklich so, dass man das aus dem Sichtfeld verbannt.
Ja,
ne?
Ja.
Und deswegen natürlich auch kein Bewusstsein schafft.
Ja.
Also von daher, ich glaube schon, dass der Mensch züchtet, weil er es kann, weil er irgendwie so ein bisschen Gott spielen will. Und was mir da als letztes so eingefallen ist, ist ja eigentlich, dass Genetik, ja, dieses Rumspielen an Gen, ist ja sozusagen nur der Weiterdreh der Zucht, oder nicht?
Ja, das ist eigentlich das Prinzip von Zucht.
Ja, eben. Ja. Wir haben ja das Prinzip verstanden der Zucht und dann irgendwann verstanden, auf welcher Basis das funktioniert in den Genen. Und jetzt können wir halt schon in der Petrischale sozusagen rumzüchten.
Ja, ja,
und das machen wir ja mit Pflanzen.
Ja, das wird auch mit Fleisch probiert. Also jetzt wirklich reine Muskelfaser in der Petrischale herzustellen, damit da kein komplexer Organismus mehr für mein Steak sterben muss, das ist so ein Angang. Dann braucht man auch das ganze Sojazeug nicht mehr, von dem ja ständig in Anschlag gebracht wird. Das nimmt den Tieren auch den Lebensraum. Und ich denke, nee, das ist das für das Tierfutter, das ganze Soja. Aber gut, nee, die Frage ist ja wirklich bei der Züchtung, wie viel soll jetzt im utilitaristischen Argument zur Versorgung von vielen möglichst leidfrei erfolgen. Mhm. Von vielen, die halt Fleisch essen wollen, ist das dann nicht sinnvoll, Muskelfasern jenseits von tierischen ganzen Organismen zu züchten? Oder ist das genauso ein Eingriff und wir sollten vorsichtig mit Eingriffen umgehen? Wobei der Zug, muss ich sagen, echt abgefahren ist. Ne?
Ja, weil, der ist definitiv abgefahren.
Ja. Und weil es auch so viele Effekte hat, die wir als positiv hinnehmen und die wir nicht ablehnen würden, also was die ganzen Krankheiten angeht und so, dass es immer nur an den Randfragen von Existenz spannend wird, bei Pränataldiagnostik zum Beispiel oder eben auch den Entwurf, ja, was machen wir denn mit menschlicher Zucht, das wäre ja auch ganz spannend.
Das geht ja, da gibt es ja Ansätze und Richtungen. Auch daran wird ja, je nachdem, wie Genetik reglementiert ist und wie da die ethische Herangehensweise ist, wird natürlich auch schon auf dieser Basis versucht, Gendefekte früh auszuschalten.
Genau.
Im Embryonalstadium, glaube ich sogar, ne? Oder früher noch.
Ja.
Ja. Also da wird auch jetzt schon schön rumgeschnippelt und rumgemengt. Wir wissen halt nur immer noch nicht 100% um die Auswirkungen.
Ja.
Und das können wir auch erst dann wissen, wenn so ein Organismus zum Leben erweckt wurde und dann am Ende.
Ja, wir könnten uns halt vorher schon mal 3 bis 25 Gedanken machen. Das wäre ja mein Plädoyer, ne? Dass wir, selbst wenn wir es noch nicht genau wissen, zumindest die Frage stellen, wem dient es? Cui bono? Das ist eine unbequeme Frage, die sollte man öfter mal im Leben stellen.
Ja.
Für wen ist es gut? Und auf welche Weise ist es gut? Das ist das, was ich eben meinte. Dass man sich fragt, welche Funktion hat es für mich? Warum diese und kann ich die gut argumentieren vor mir selbst? Und das ist für Forscher, glaube ich, auch wirklich schwierig zu sagen. Ich habe da einen Pack angefunden, das ist total spannend. Ich kann mich da sehr gut reinfühlen, dass das großartig ist, was gefunden zu haben.
Ich glaube, wir
und
verstehen
dann zu sagen,
zu wenig.
Oh, ich lass mal liegen. Vielleicht will es ein Kollege machen, aber ich finde es ethisch schwierig. Das ist ein
Ich glaube, wir verstehen zu wenig über die Komplexität der Kreisläufe auf der Erde an und für sich. Also ne, wir stellen ja immer Dinge erst in Frage, wenn schon was passiert ist. Mhm. Also wir haben jetzt lange nach Öl gebohrt und plötzlich fällt uns auf, ups, das aus dem Meeresboden, was da nach oben kommt und so, das macht ja ganz weitläufig irgendwie Sachen kaputt. Ich habe nichts mehr gehört von Fukushima, von der Radioaktivität, die ins Meer gekommen ist. Ich weiß
Fracking
gar nicht.
Ist auch irgendwie out. wird gar nicht mehr wie die Sau durchs Mediendorf getrieben.
Nee, das heißt aber nicht, dass es nicht gemacht wird. Also natürlich es wird ja dennoch gemacht. Ne? Ja, und dann, wenn man Der Schwarm gelesen hat, dann bekommt man so eine Ahnung davon, was denn Auswirkungen sein könnten oder Folgen, die wir bis heute nicht berechnen. Und welche großen Kreisläufe das in Gang setzen kann. Und ähnlich ist es natürlich, ist es toll, wenn zum Beispiel im Labor Pflanzen gezüchtet werden, die nicht mehr anfällig sind für Schädlinge. Mhm. So, Schädlinge sind aber häufig auch für andere Tiere von Nutzen. Und das wird halt dann nicht mitbedacht, sondern es wird halt sich, also wem nutzt es, kann man auf der einen Seite fragen, aber dann muss man auch fragen, wem schadet es?
Ja, genau. Also es geht oder halt nach der Logik dahinter fragen, welche Logik steht dahinter? Und in den allermeisten Fällen ist es irgendeine Form von Steigerungslogik. Entweder ich will was Besseres sein, das Wesen soll was Besseres sein.
Am Ende geht es argumentiert mit, das soll für den Menschen besser sein, eigentlich um Profitsteigerung. Ja, und das ist nämlich das Argument, das verschleiert wird. Ja. Und mir wäre, also ich sehe sehr selten, dass es solche Charts gibt, wo einfach so mal ein Kreislauf als Prozess dargestellt wird, der sagt, okay, das sind die Pro, ja, das passiert dann Pro und das passiert Contra. Mhm. Und wenn man dann sagt, naja gut, dann sind halt weniger Schädlinge da und dann sterben halt vielleicht 5 Vögel oder so, ist mir egal. Das ist es halt nicht, sondern wir merken ja gerade, dass der Kreislauf ein viel größerer ist.
Ja.
So, das heißt, auf der einen Seite stellen wir fest, okay, umwelttechnisch, wir bekommen Probleme, dieser Kreislauf, wir haben den gar nicht im Griff, wir wissen überhaupt nicht, was da passiert, es gibt weniger Insekten, wir haben keine Insekten mehr auf der Windschutzscheibe, ist mir auch erst aufgefallen tatsächlich, als das jemand geschrieben hat und ich dachte, verrückt, das stimmt. Also entweder haben wir bessere Scheibenwischer, möglich, habe ich jetzt nicht gecheckt oder so. Ne? Also entweder haben wir bessere Scheibenputzmittel oder bessere Scheibenwischer, aber definitiv, wenn wir früher im Sommer in Urlaub gefahren sind, waren nur schwarze und rote Punkte auf den Scheiben. Und die haben wir dann auch alle tot gemacht. Mhm. Wenn die jetzt nicht mehr leben und nicht mehr tot gemacht werden, ich weiß es nicht, was besser war.
Ja. So. Nee, aber es sind dann natürlich weniger Individuen und weniger Arten auch bei den Vögeln zu finden. Das ist auch sehr leicht beobachtbar, die kann man erzählen.
Ja,
ne? Das ist tatsächlich nachweislich. Biodiversität ist eben ein hochkomplexes Thema. Und
wir haben es nicht im Griff. Wir kennen diese Kreisläufe nicht.
Ja, aber so, wir haben immer auch schon in sie eingegriffen, ne? Durch unser Dasein. Das ist das eine. Da kann man natürlich sagen, da gibt es graduelle Abstufungen.
Aber wir haben uns selten damit so selbst geschadet.
Genau.
Am Ende
und
des Tages.
Wir schießen uns jetzt halt ins Knie damit. Dann kann man jetzt auch wieder.
Aber wir haben Medizin, die uns wieder heile macht.
Ja, das oder wir sagen eine Ebene drüber, das ist für die Welt ganz schön cool, dass die Menschen sich endlich mal ins Abseits schießen. Der Welt ist das vermutlich wurscht, wenn wir keine Empfindungsfähigkeit. Ne? Aber hier der alte Witz treffen sich zwei Planeten, du siehst ja scheiße aus.
Beide tot.
Mensch, ja, geht vorbei. Ja. Ne? Man könnte auch sagen, das ist unsere Weise, uns evolutionär ins Abseits zu stellen, weil wir Komplexität in der Weise reduzieren, dass wir nur noch Funktionen sehen und möglichst Profit davon haben.
Ja, aber wir müssen es ja nicht. Der Witz ist ja, wir können.
Nö, wir könnten anders, aber
wir scheinen ja durchaus in der Lage zu sein, Komplexität zu begreifen.
Ja.
Und auch wir haben anzusehen.
Das auch, also wir haben solche Kreisläufe, also ich habe das im Bio-Unterricht gelernt und es war nur irgendwie der Öko-Kreislauf von einem Teich, aber da wird einem ja automatisch Größeres bewusst, nämlich, oha, das ist aber alles ganz schön komplex und wenn man an einer Stelle eingreift, geht alles genau andere kaputt.
Das, ja, aber anscheinend ist genau das eben nicht so. Mhm. Also ne, man merkt es ja bei vielen Leuten, wenn man anfängt mit, naja, ich betrachte das ganzheitlich.
Ganzheitlichkeit ist ein fieser esoterischer Begriff.
Genau, und darum geht es aber gar nicht, sondern es geht darum, also ganzheitlich heißt für mich, ich sehe mir das große Ganze an, also in seinen Pros und Kontras und positiven und negativen Auswirkungen und gucke vor allen Dingen, wie das alles miteinander verzahnt und verknüpft ist.
Ja,
das finde ich.
Ja. Was wir halt schlecht aushalten, ist, dass es an den Rändern sozusagen Bereiche gibt, von denen wir uns wünschen, die müssten sich von selbst erledigen. Aber gerade wenn ich bereit bin, Komplexität zu denken oder mich ihr zu ergeben und alle Phänomene in der Bandbreite wahrzunehmen, dann nehme ich auch diesen Araberhengst in Kauf als Individuum und denke, ja, das ist eine Position von ganz vielen. Ich teile die in keiner Weise. Ich finde das ja tatsächlich abstoßend und verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wozu es nützt. Ich habe aber auch kein Sensorium dafür. Genauso wenig wie für Möpse. Nee, ich verstehe es nicht gut. Aber andere scheinen es gut zu verstehen. Vielleicht gehört das zur Komplexität dazu, dass ich diese Position hinzunehmen habe. Aber ich muss sie doch zur Disposition stellen dürfen. Genau. Ich muss doch fragen dürfen, hä, warum, erklär mir das gut. Und was mir dann passiert, ist aggressive Ablehnung, statt dass es mir gut erklärt wird, häufig.
Naja, weil auch häufig, ich glaube, diese aggressive Ablehnung kommt ja häufig daher, dass man eigentlich gar keinen Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen und sich den Gedanken eben nicht stellen möchte, weil man dann vielleicht Antworten findet, die sagen, hey, das ist nicht richtig, was ich mache, ich habe das jetzt erkannt. Oh, verdammt, jetzt ist ja mein Einkommen, meine Einkommensgrundlage, weil ich meine, Grund dafür ist, dass dieses Tier für ein paar Millionen Dollar am Ende vercheckt wird.
Ja.
Ja.
Und das offen zu sagen, ist so ähnlich wie, hat das Tier denn auch gelitten, was es jetzt auf dem Teller kriegt? Das ist eine Selbstbefragung und ein Aushalten der Antworten, die ich von mir fordern können muss.
Also da müsste man eigentlich sagen, ich züchte hässliche, kranke Tiere, damit dumme Menschen sie kaufen und mir all ihr Geld geben. Und mir scheißegal, ob die jetzt
beim Tierarzt... Wenn man das so sieht, ja, vermutlich würden die meisten sagen, ich züchte das, weil es geht, weil es sehr, sehr hübsch ist, weil viele es gerne anschauen, weil es dem Tier auch gar nicht schadet, das wird kommen.
Ja, es schadet dem Tier nicht, sobald der Tierarzt dann alles repariert hat, was jetzt, ich meine, genau. Du kannst es ja züchten erstmal und dann macht der Tierarzt es wieder heile und dann ist ja auch gut, das ist ein kleiner Eingriff.
Ja, aber das wird argumentativ kommen. Also das müssen wir eben auch vermutlich akzeptieren, dass es, wie gesagt, an den Rändern so Positionen gibt, die wir nicht gut akzeptieren können, solange sie streitbar bleiben. Wenn sie sich dem Streit entziehen, dann würde ich sagen, nö, da bin ich tatsächlich besser drauf. Ich versuche schon, jedes Argument zu prüfen und ich lasse mich auch vom Gegenteil überzeugen. Zum Beispiel,
also überzeugt uns gerne vom Gegenteil.
Ja, wenn mich jemand jetzt ernsthaft überzeugt, dass meine Weise, mich zu ernähren, mehr schadet als nützt. Und auch auf andere Weise, die mir wichtig ist, also meine Empfindsamkeit anders betrifft, als ich es bisher empfunden habe. Ich beuge mich da der Macht des Arguments. Ich höre mir das auch an. Oder wenn es
Achso, bis jetzt hat noch keiner gut argumentiert anscheinend.
Nee, bisher halt nicht. Aber ich habe schon wahnsinnig viele Diskussionen aushalten müssen und ich habe schon viele Gegenpositionen bedacht. Also jetzt kann man natürlich sagen, die beharrt natürlich heimlich doch nur. Aber ja, ich versuche mich da schon zu prüfen und zu fragen, ob ich das noch, ob ich schon im Modus der Selbstüberredung bin oder ob ich noch tatsächlich höre, immerhin. Da komme ich nicht dahinter.
Da wären wir ja schon fast beim freien Willen, ne? Mhm. Haben wir den oder ist das, ich habe letztens schon, Entschuldigung, ich gucke sehr viele Facebook-Videos gerade. Ich war am Wochenende krank. Mhm. Ich habe sehr viele Facebook-Videos gesehen.
Was du da an Strom verbraucht hast, ja nicht zu verantworten.
Das ist auch wirklich, ich hadere da mit mir, was das angeht. Immerhin beziehe ich Ökostrom. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Das Ding war, da gab es von der SZ ein Video, wie unser Gehirn funktioniert und wie wir Argumente prüfen und automatisieren und so und wie wir uns in unseren Urteilen eher bestätigen als negieren lassen und so. Das ist schon sehr spannend. Also da zu sagen, ich prüfe mich und zu sagen.
Ja, und dann immer auf die Echokammern einzuhauen.
Ich habe das unter Kontrolle, was mein Gehirn da so verschaltet.
Ja, wer ist das, der ich sagt?
Ja, wer ist denn dieser Gehirn?
Ja, ich weiß das nicht genau. Ich kann ja nur versuchen, mein Möglichstes zu geben und auch mal die Gegenseite zu prüfen, wenn das denn überhaupt mir möglich ist in den Partitionen, die ich so habe. Aber den Advocatus Diaboli zu machen, haut ja eigentlich ganz gut hin. Also bei Thesen, die Gegenthese mal mit Argumenten zu unterlegen und sich wirklich streng der Zucht zu unterlegen, das zu tun und dann zu gucken, ist da nicht was bei, was ich doch irgendwie plausibel finde, ist das nur eine Grundhaltung, die ich jetzt entwickelt habe, die mir bequem geworden ist.
Übrigens, dieses Wort Zucht habe ich mir auch angeguckt. Ja, das habe ich mir auch angeguckt und dachte, was heißt denn eigentlich in dem Zusammenhang dann Zucht? Also ich meine, wenn man Zucht und Ordnung, dann wenn man züchtig ist, dann gibt man sich ja nicht jedem und allem hin und dann bleibt man in der Zuchtlinie oder was ist die Aussage? Ich habe es nicht verstanden.
Naja, ist auch eine Form von Auswahl, ne?
Ja,
also zu sagen, also sich, bestimmte Prinzipien schließe ich aus für mich, da bin ich züchtig oder das Triebhafte eben wegzulassen und das Vernünftige.
Und dann aber im Stall wieder hier, ne, so.
Ja, man kann auch züchtig triebhaft sein, mit Jahren. Wenn man sagt, das machen ja viele, wenn man sagt, so, da bin ich jetzt hart zu mir selbst, ich lasse die Vernunft mal weg. Jetzt bin ich mal total gierig und triebhaft, obwohl ich denken könnte und das eigentlich auch gerne
mal
machen. Das ist nicht so einfach. Mir würde das zum Beispiel schwerfallen, einfach mal so
zu lassen.
Triebhaft zu sein.
Ja.
Also, naja.
Dionysisch.
Klammer auf, drei Punkte, Klammer zu. Ja,
das aber witzig, also züchtigen ja auch häufig was mit Bestrafung zu tun
ja, ja,
hat.
Und geißeln.
Also auch mit Hauen und so.
Ja, ja, sich selbst geißeln oder auch andere. Also züchtigen ist.
Entschuldigung, wir schweifen ab, aber ich frage mich wirklich.
In es dem geht um Eingriffe immer. Also
schon,
es geht
oder?
Um eine Auswahl und zwar eine gewaltvolle Auswahl, mehr oder minder.
Ja, und dann ist ja Zucht sozusagen eine psychologische Zucht.
Ja.
Also eine psychologische Richtungsbestimmung und da, ja, und wenn ich da von dem Weg abweiche, dann kriege ich halt eine längs.
Kommt auch nicht umsonst immer in diesem Zucht und Ordnung vor, finde ich. Also, dass die beiden aufeinander zugeordnet werden, ist nicht so unlogisch.
Nee.
Weil es natürlich eine Weise ist, ins Chaos eine Schneise zu schlagen und zu sagen, ich suche da nach neuen Ordnungen, indem ich etwas auswähle, das ich bevorzuge und das andere liegen lasse.
Also in der Biologie gibt es ja dann auch die Ordnung.
Ja, ist dasselbe.
Ja.
Genau.
Mann. So, wir haben jetzt einen sehr weiten Bogen geschlagen vom Thema Zucht zum eigentlich Tiere essen. Wir sind aber wieder zurück zur Zucht gekommen, möchte ich hiermit verteidigen.
Absolut.
Und es hängt ja auch irgendwie, hängt es ja doch zusammen.
Ja.
Und vielleicht, ja, weiß ich nicht, es passt so ein bisschen auch in die Zeit, finde ich
sich
jetzt.
Sich züchtig zu benehmen.
Nee, nicht sich züchtig zu benehmen. Och Mensch, aber es werden ja jetzt wieder Tiere verschenkt
ja,
zu Weihnachten
klar,
und so ein Kram.
Ist ein Thema.
Und ja,
Karpfen
also,
und
es ist jetzt nicht so ganz aus der Luft gegriffen, dass wir dieses Thema gerade jetzt besprechen.
Das stimmt.
Genau. Und Rita hat nochmal eine super Literaturliste.
Ja, ob die so super ist, weiß ich gar nicht. Die ist ein bisschen anders geraten als sonst, weil mehr eher belletristische Sachen dabei sind.
Und das finde ich gut. Das kann man ja auch zu Weihnachten so kurzfristig noch verschenken.
Ja, das stimmt. Also das eine war ein bisschen ein Nebenthema, da hatte ich kurz von gesprochen, nämlich das Erkenntnistheoretische und die Frage, wie sich eine andere Spezies fühlen würde, wenn man anders eingerichtet wäre im Sinnensystem, wie das so wäre. Das ist ein relativ berühmt gewordener Aufsatz von Thomas Nagel, je nachdem, wie man sein... Ja, egal. Der heißt, wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Das ist von 1974 und wie gesagt, eher erkenntnistheoretisch, aber leicht zugänglich. Und dann gibt es von Seite der Gefühlsethik und es eklig zu finden, wenn man ja, anderen Leid antut, deswegen kam ich, glaube ich, drauf, von Jean-Jacques Rousseau, die großen Werke. Ich glaube, im Emil findet sich auch schon einiges. Ist egal, was man von Rousseau liest, die Tiere kommen quer immer mal wieder vor. Dann der sozusagen Begründungsartikel für die Tierrechtsbewegung ist von Peter Singer von 1975, Animal Liberation, die Befreiung der Tiere. Hat eben auch eine jetzt schon längere Rezeptionsgeschichte mit allem Für und Wider, die muss man mitbedenken, aber das ist so ein Grundlagentext. Und dann kamen eher zwei belletristische, wie gesagt, das von Jonathan Safran Foer mit dem Tiereessen, darauf hatten wir referiert bei der Schlachthofdiskussion, und von Karen Duwe Anständig Essen, das ist so ein Selbstversuch, die ringt sehr mit sich.
Ja.
Ja, naja. Und von einem Professor für politische Theorie, ganz spannend, weil darüber haben wir gar nicht gesprochen, aber es ist natürlich eingelagert in politische
das kommt,
Fragen.
Das, sowas kommt immer von dir am Ende.
Ja,
darüber haben wir nicht gesprochen.
Ja, weil ich, warum auch? Wir haben ja nicht immer so ewig Zeit. Wir haben ja noch Folgen vor uns. Das ist Bernd Ladwig, das Recht auf Leben nicht nur für Personen. Das würde das Argument, wie ist das mit den Subjektfragen, sind nur Menschen Personen oder sind Tiere auch Personen, bedenken. Das ist in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie in der Ausgabe 1 2007 gewesen.
Und Douglas Adams hat es noch.
Richtig, genau, das Restaurant am Ende des Universums. Das ist relativ früh schon dieses Tier, das sich selber anbietet. Und wenn jemand Fotos hat von so Aufstellern, die sich selbst essen oder sich anpreisen, das ist nicht schön, sich damit zu beschäftigen.
Aber Rita hätte sie gerne.
Nö, ich will einfach, dass mehr Menschen das tun.
Das, ich fände es super, wenn aber wir können,
ja, klar.
Wir können da einen Tumblr zu anlegen oder sowas.
Ja,
also das würden wir wirklich machen. Schickt uns das doch einfach oder twittert uns das. Ihr könnt uns erreichen bei Twitter unter @wdd_podcast oder ihr schreibt uns eine E-Mail an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt unsere Website besuchen, wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt unseren Podcast auf iTunes abonnieren. Ihr dürft uns unterstützen bei Steady. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Und wir freuen uns wie immer auf euer und über euer Feedback und Diskussionen mit euch in den diversen Netzwerken. Außer Rita. Nein, das stimmt nicht.
Ich freue mich auch, ich mache nur nicht mit.
Ich würde sagen, an der Stelle können wir frohe Weihnachten wünschen.
Ja, stimmt.
An alle, die feiern. Und wer es nicht feiert, hat einfach hoffentlich eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis dann.
Tschüss.